NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Juli 1951. Der Todestag des österreichischen Komponisten Arnold Schönberg.
Sergeant will be furious.
I wonder sometimes who I am.
November 1949. Vor der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität in Los Angeles steht ein schmächtiger Mann von 75 Jahren, durch Krankheit stark gealtert, aber geistig hellwach. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Arnold Schönberg fragt, wer er eigentlich sei. Romantiker, Revolutionär, Hohepriester der strengen Zwölftonlehre, Dichter, Maler, Anwalt der jüdischen Sache, Humanist. In der Musik, die er in den letzten 5 Jahrzehnten komponierte, hat all dies auf faszinierende und manchmal widersprüchliche Art Spuren hinterlassen.
I wonder sometimes who I am.
Schönbergs Unglück ist, dass man ihn auch nach gut 15 Jahren im amerikanischen Exil immer noch nicht zu kennen scheint, was den gebürtigen Wiener auf eine Anekdote bringt.
This reminds me of an event which occurred about 50 years ago in Vienna.
Das erinnert mich an ein Ereignis, das sich vor etwa 50 Jahren in Wien zutrug. Unser Kaiser Franz Josef beehrte wichtige Industrie- oder Kunstausstellungen gern durch seine Gegenwart. Dabei wurden ihm bedeutende Unternehmer oder Künstler vorgestellt. Einmal stellte der Präsident des Komitees den Kaiser wie einen gewöhnlichen Bürger vor. Eure Majestät, darf ich Ihnen Herrn so und so vorstellen? Und zum Gegenüber gewandt, Seine Majestät der Kaiser. Nachdem dies mehrfach auf die gleiche Art vonstatten ging, sagte der Kaiser mit sanfter Stimme, ich hoffe, die Herren wissen mittlerweile, wer ich bin.
I hope the gentlemen will know who I am.
Nicht erst am Ende seines Lebens wusste Schönberg, dass er der Kaiser der neuen Musik war. Vor allem die Entwicklung einer Kompositionsmethode, in der die 12 Töne nicht mehr auf ein Gravitationszentrum, sondern nur noch aufeinander bezogen sind, hatte ihm viel Ruhm und Nachfolger eingebracht. Aber auch an Feinden mangelte es nicht. In Europa hat man ihn erst als Neutöner, dann als Juden verfemt. In Amerika, wohin er 1933 emigriert war, zählten materielle Werte mehr als geistige. Seine Tochter Nuria erfuhr es, als sie einmal gefragt wurde, welchen Beruf ihr Vater ausübte.
Und dann habe ich gesagt, ja, er ist der größte Komponist der Welt. Und dann hat sie mich so angeschaut und gesagt, na, da muss er sehr viel verdienen. Nicht? Und dann habe ich gesagt, nein, er verdient gar nicht sehr viel. Und hat sie gesagt, oh, I'm sorry. Nicht? Und das habe ich dann zu Hause erzählt. Und die haben furchtbar gelacht darüber, nicht? Weil das natürlich der Maßstab für Größe war, ja, wie viel man verdient, nicht?
Sicher hätte Schönberg in Amerika gern so viel verdient wie George Gershwin mit seinen Songs oder sein Landsmann Erich Wolfgang Korngold mit Filmmusik, aber eben nicht um jeden Preis. Ein Angebot aus Hollywood lehnte er ab, weil er es hasste, wenn man ihm, wie beim Film üblich, in die Partituren hineinpfuschte. Und wenn er einmal für ein Hochschulorchester ganz unmodern in den Bahnen von Grieg und der Wiener Tradition komponierte, dann verglich er die Tonalität mit einem Fiaker. Beides war für ihn ein Stück Heimat, auch wenn er mittlerweile 12-tönig komponierte und im Automobil fuhr.
Immer war in mir der Wunsch lebendig, zum früheren Stil zurückzukehren. Und von Zeit zu Zeit gebe ich diesem Verlangen nach. So kommt es, dass ich manchmal tonale Musik schreibe. Für mich haben stilistische Unterschiede dieser Art keine besondere Bedeutung.
Ich hätte gerne besseren Erfolg. Es ist keineswegs mein Wunsch, als einsamer Seilenheiliger darzustellen. Jedoch, solange ich mein Denken und Fantasieren für richtig halten darf, werde ich nichts anderes glauben können, als dass Gedanken gedacht werden müssen und gesagt, auch wenn sie nicht verstanden werden, auch wenn sie nie verstanden werden könnten.
Oh, wart, du wart, das mir fehlt.
Die Oper Moses und Aaron war das unvollendete Vermächtnis, das Schönberg ins Exil nach Amerika mitnahm. Den dritten Akt seines eigenen Librettos hat er auch dort nie komponiert. Im Bühnenwerk gestaltete Schönberg seine eigene Problematik. Wie der Prophet Moses scheitert, weil er seinem Volk die Existenz Gottes nicht in fasslicher Sprache nahebringen kann, so spürte Schönberg, dass ihm nur wenige Hörer auf seinem Weg folgen wollten, dem Verzicht auf eine tonale Basis der Musik, wie sie ein Richard Strauss nie in Frage stellte.
Ich mache diesem Unterhaltungsdelirium gegenüber das Recht einer Minderheit geltend. Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können, nicht bloß die überflüssigen.
Noch gehörte Schönberg als Professor an der Akademie der Künste in Berlin zu einer geschützten Minderheit. Dort konnte er, wie später in den USA, zahlreiche Schüler auf jene wahrhaftige Art unterrichten, die auch dem politisch andersdenkenden Hans Eisler imponierte.
Die strenge, saubere, ehrliche Handwerkslehre, die Schönberg gab, das Verachten von falschen Ornamenten, von falschem Prunk, das ist eben eine große geschichtliche Leistung von Schönberg. Und es gibt ja ein paar ausgezeichnete Schüler von Schönberg, darunter gehört auch Alban Berg und Anton von Webern, aber auch Leute wie Rudolf Kolisch, die ja diese Tradition nicht nur als Komponisten, sondern auch als Musizierende weitergegeben haben.
Dann kamen die Nazis, die allen Arten von Minderheiten den Kampf ansagten, der künstlerischen Avantgarde genauso wie den Juden. Schönberg wurde aus der Berliner Akademie hinausgeworfen, emigrierte im Mai 1933 nach Paris und im Oktober nach New York. Der getaufte Protestant kehrte wieder zur jüdischen Religion zurück und dokumentierte seinen alten Glauben in Werken wie dem Kol Nidre für Sprecher, Chor und Orchester.
Am Anfang sprach Gott, es werde Licht, aus dem All schlug eine Flamme hervor. Gott zerschlug das Licht in Atome. Unzählige Funken sind in unserer Welt verborgen, doch nicht alle von uns erkennen sie. Dem Selbstherrlichen, der arrogant und hochmütig einherschreitet, wird niemals Erleuchtung zuteil. Doch der Sanftmütige und Bescheidene, der die Augen demütig niederschlägt, er sieht es.
Von nun an setzte sich Schönberg für die jüdische Sache ein und bot sich sogar als Beauftragter des gesamten Judentums für die Gründung eines Staates Israel an.
Ich habe mich entschlossen, meine bisherige Tätigkeit als Komponist, Schriftsteller, Musiktheoretiker und so weiter aufzugeben und hinfort nur mehr eines zu tun: für die Errettung des Judentums arbeiten. Ich habe es erreicht, dass wer immer heute moderne Musik machen will, es nicht kann, ohne sich an mich anzulehnen. Dabei habe ich das gleiche Programm hier wie dort: Gewalt und mit dem Kopf gegen Mauern.
Trotz dieser Entschlossenheit, gegen Mauern anzurennen, wurde Schönberg kein Politiker, sondern hielt sich mit seinem eigenen Metier über Wasser. Mit Kompositionsaufträgen, mit Unterricht für Privatschüler und Professuren an kalifornischen Universitäten. Und in allem, selbst in seinen zahlreichen Erfindungen und Bastelarbeiten für seine Tochter Nuria und ihre Brüder, legte er die typisch schönbergsche Wahrhaftigkeit an den Tag.
Mein Vater hat viel Humor gehabt und war mit uns auch sehr lustig und so. Aber in jeder Aktivität von ihm, ob er eine Verkehrsampel baute oder ein Tennisspiel aufzeichnete, war es immer eigentlich auch ernst, nicht? Es musste sehr gut gemacht werden. Es war eine gewisse Ethik dabei. Und nachher die Analyse, nicht? Und wie man es dann besser machen kann.
Achtung! The Sergeant shouted again. Rasche! Nochmals von vorn anfangen. In einer Minute will ich wissen, wie viel ich zur Gaskammer abliefere.
Schönberg hat die jüdische Frage nicht vergessen. Als aber das furchtbare Ausmaß des Holocaust auch in Amerika bekannt wurde, stand er unter Schock. 1947 entstand ein kurzes, erschütterndes Werk mit dem Titel »Ein Überlebender aus Warschau« für Sprecher, Chor und Orchester, beruhend auf einem Augenzeugenbericht aus dem Warschauer Ghetto. Die Juden wurden morgens von den Deutschen aus ihren Häusern getrieben, ein Teil umgebracht, der andere für die Gaskammer abgezählt. Dann aber passierte das Unglaubliche.
Abzählen. They began again.
Der Feldwebel befiehlt, alle nochmals durchzuzählen. Dann geht es wieder los. Eins, zwei, drei. Schneller und schneller. So schnell, dass es klang wie ein Galopp von wilden Pferden. Und plötzlich sangen sie das alte Gebet Shema Yisrael. Die Beschäftigung mit dem Glauben bestimmte auch Schönbergs letzte Chorwerke nach biblischen und selbst gedichteten Psalmen.
Und trotzdem bete ich, wie alles Lebende betet. Trotzdem erbitte ich Gnaden und Wunder, Erfüllungen.
Im Sommer 1951 war auch Schönbergs Leben erfüllt. An einem Freitag, dem 13. Juli, für den abergläubischen Komponisten die befürchtete Katastrophe, starb der große einsame Mann in Los Angeles. Erst allmählich wurden auch im Nachkriegseuropa die Werke seiner amerikanischen Periode gespielt. Und das Opernfragment Moses und Aaron erlebte 1954 seine konzertante Uraufführung in Hamburg. Der komponierende Nachwuchs kümmerte sich darum wenig. Er wollte nach dem Krieg Tabula Rasa machen. Und Schönberg gehörte für junge Wilde wie Pierre Boulez zum alten Eisen.
Es ist an der Zeit, den Fehlschlag namens Schönberg zu neutralisieren. Wir haben nicht das geringste Interesse an einem Skandal, aber auch verschämte Heuchelei und unnötige Melancholie liegen uns fern, wenn wir ohne Zögern sagen, Schönberg ist tot.
Schönberg ist tot, hieß vor etlichen Jahren das ominöse Wort eines der führenden jungen Komponisten.
So griff Herbert Eimert, der Pionier der neuen Musik im WDR, 10 Jahre später die Unverfrorenheit des jungen Boulez auf, um dann festzustellen,
es lebe Schönberg, könnte man im Sinne historischer Notwendigkeit und Gerechtigkeit hinzufügen.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Arnold Schönberg, der am 13. Juli 1951 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.